Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen zum Treffpunkt auf DRS1 an diesem Dienstagvormittag. Sie alle kennen Deutschland, unser grosses Nachbarland. Vielleicht wegen Ferien, die sie schon gemacht haben, wegen deutschen Freunden, wegen Arbeitskollegen, die sie haben. Aber niemand von ihnen kennt das Land so wie unser DRS-Deutschland-Korrespondent Kasper Selg. Er lebt in Berlin, schaut, hört, beurteilt, entscheidet, was für Nachrichten und Geschichten aus Deutschland für uns Schweizer wichtig sind. Lehrt Sie den Deutschland-Korrespondent Kasper Selg in dieser Stunde näher kennen. Die Sendung Treffpunkt stellt Ihnen in dieser Woche bis zum Donnerstag 8 Radio- und Fernsehkorrespondenten vor. Gestern Beat Soltermann USA und Urs Welter in Australien. Heute sind es der Peter Balzli England und eben Kasper Selg Deutschland. Mein Name ist Tommy Scherrer. Und das ist Musik aus Deutschland, nicht aus dem Kasper Selg, sondern aus der Stadt Berlin, aus der anderen grossen Stadt, Köln. Papp!
Deutsche Band, Wolfgang Niedecken heisst der Sänger, pappt
Formation Aff und Zoo heisst der Titel. Willkommen in dieser Treffpunktstunde mit dem Deutschland-Korrespondent Kasper Selg. Guten Morgen, herzlich willkommen Kasper Selg bei uns im Treffpunkt.
Guten Morgen.
Jetzt gerade im Moment geniessen Sie ein paar Tage Ferien in der Schweiz, gehen dann übermorgen wieder zurück in Ihre Stadt auf Berlin, wo auch ganz einen eigenen Dialekt hat, wie wir vorher gehört haben, das Kölsch. Verstehen Sie Kölsch? Aff und Zoo, wissen Sie, was das heisst?
Ab und zu, ja, das ja. Schon. So wie geht's.
So wie geht's, wie wir das in Berlin tönen. Wie heisst das dort?
Ab und an, wahrscheinlich.
Ab und an, würde das heissen. Mhm. Wir sind ja in einer kleinen Treffpunktserie mit unseren Korrespondenten, Fernseh, Radio, seit gestern. Und gestern haben wir den Beat Soltermann unter anderem bei uns gehabt, den US-Korrespondent, USA-Korrespondent. Und wir haben ihn gebeten, ihnen eine Frage zu stellen. Was will er wissen von Kasper Selg, der übrigens auch schon zweimal Korrespondent war in den USA, jetzt aber in Deutschland vor Ort ist. Ich will Ihnen die Frage schnell einspielen, Kasper Selg.
Mhm. Ja, als Korrespondent ist man ja auch eine Art Übersetzer, Brückenbauer in die alte Heimat. Und mir als relativ neuer Korrespondent nimmt es Wunder vom Doyen von unserem Korrespondententeam zu erfahren, wie dass er das jeweils gemacht hat, dass er den Kontakt zur Heimat nicht verloren hat und die Übersetzerfunktion immer hat können wahrnehmen.
Da kommt schon mal ein grosser Respekt von Beat Soltermann, der 39 ist, Ihnen gegenüber zum Ausdruck, der Doyen von den Korrespondenten. Ja, wie machen Sie es?
Das ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig schwierig. Also man muss sich natürlich schon immer einfach vor Augen halten, was hat jemand, der zu Visp oder zu Chur oder zu Zürich wohnt und einfach die Schweizer Presse liest, ungefähr für ein Bild von dem, was ich jetzt erzähle. Und von dem muss man ausgehen, wenn man davon schreibt und nicht vom Ereignisse, so wie man es aus der amerikanischen Presse oder aus der deutschen Presse entnimmt. Also man muss quasi, wie der Beat richtig sagt, von Anfang an einen Übersetzerdienst leisten. Aber man kann sich das relativ einfach machen, indem man quasi grundsätzlich davon ausgeht, dass die Leute von dem Thema, wo wir jetzt davon reden, allweg keine grosse Ahnung haben und muss halt einfach generell ziemlich weit unten anfangen, was das Vorwissen angeht. Also ich habe zum Beispiel praktisch in jedem Beitrag aus Washington, wenn ich einmal vom Senat oder vom Repräsentantenhaus geredet habe, immer wieder gesagt, das ist die kleine Parlamentskammer vergleichbar mit unserem Ständerat oder das ist die große Kammer vergleichbar mit unserem Nationalrat. Man muss eben einfach davon ausgehen, dass die Leute wahrscheinlich nicht sehr viel Grundwissen haben bei dem Thema, wo man darüber bricht.
Drehen wir das Rad von den USA auf Deutschland, wo Sie seit 2010 in Berlin sind. Für uns als Korrespondent treten auch im Fernsehen als Deutschland-Korrespondent auf. Wie deutsch denken Sie schon? Weil irgendwie muss man sich ja in die deutsche Seele auch ein bisschen hineindenken, wenn man das nachher für uns Schweizer übersetzen will, was in diesem grossen Land läuft und geht.
Das ist schon so. Also ich glaube nicht, dass ich muss einfach deutsch denken oder deutsch sein, aber ich muss als Korrespondent in einem Land einfach ein Verständnis, eine Sympathie, eine Offenheit hat dieser Kultur gegenüber, aber gleichzeitig ja auch eine Distanz behalten gegenüber den Vorgängen, gegenüber den gesellschaftlichen Vorgängen, speziell gegenüber den politischen Parteien, den Politikern im System gegenüber. Also das ist so eine Gratwanderung, die man immer macht. Offenheit gegenüber der Kultur, gegenüber den Leuten, gegenüber dem Land an sich und die skeptische Distanz gegenüber den Instanzen, die man ja auch hat, wenn man hier arbeitet.
Ein Korrespondent redet ja nicht nur mit Entscheidungsträgern, mit Politikern und Wirtschaftsfachleuten, sondern versucht auch immer wieder die Stimmung vom Volk einzufangen und die dann uns in der Schweiz überzubringen. Wie erleben Sie den Ruf von uns Schweizer in Deutschland? Es gibt ja da immer wieder Vorwürfe, wir sagen Rosinenpicker, wir sind nicht in der EU, ich denke an Bankdaten und an die Vermögen der Deutschen auf Schweizer Konten etc. Wie erleben Sie unseren Ruf in Deutschland?
Erstaunlich, und zwar erstaunlich gespalten. Es ist für viele Leute völlig klar, dass wir Rosinenpicker sind, dass die ganze Geschichte mit dem Bankgeheimnis ein Skandal ist, dass das einfach nicht geht. Das ist unglaublich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kann man bei den genau gleichen Leuten eine totale Sympathie für die Schweiz raushören. Also das, was die Schweizer Presse immer wieder macht und sagt, jetzt sind wir aber unter Beschuss, das ist ja wahnsinnig, die Amerikaner schießen auf uns, ich habe es dort schon so erlebt, wegen der jüdischen Vermögen damals, oder jetzt eben in Deutschland wegen dem Bankgeheimnis, die Deutschen schießen auf uns, die ganze Presse ist gegen uns und so weiter. Das ist überhaupt nicht generell so, sondern das können die Leute zum Teil wirklich auch aufschlüsseln nach Thema. Oder? Ich kann ein Beispiel nennen. Ich habe ein langes Interview gemacht mit dem Egon Bahr, dem alten, grossen Strategen von der Sozialdemokratie. Der findet auch, also die Schweizer Position Bankheim, das ist unter jeder Kanone, das geht überhaupt nicht. gleichzeitig hat er eine grosse Sympathie für die Schweiz. Wahnsinnig. Er findet auch den Schweizer Alleingang ganz etwas Tolles, ein tolles Experiment. Obwohl er ein Europäer ist von totaler Überzeugung. Das ist jetzt wirklich ein Europäer, wie er im Buch steht. Von dem gibt es nichts anderes als mehr europäische Integration. Europäische Länder haben überhaupt keine Chancen auf dieser Welt, wenn sie sich nicht ganz eng zusammenschließen. Und trotzdem hat er ein prima positives Schweizbild.
Kasper Selig, unser Deutschland-Korrespondent. Ich möchte mit Ihnen in ein paar Minuten über den Euro-Rettungsschirm reden. Deutschland nimmt als grösste Wirtschaftsmacht von Europa eine Führerrolle ein. Das ist nicht immer ganz einfach. Denken wir an die Vergangenheit vom Zweiten Weltkrieg. Und Sie daheim können in einer vergnüglichen Art und Weise sich mit den Ländern, die wir in den nächsten Tagen Ihnen auch noch vorstellen, und die Korrespondenten dazu bei uns auf rs1.ch im Internet einen Quiz zuwenden. Das ist ein Länderquiz, da gibt es 8 Fragen zu beantworten. Und natürlich kann man auch etwas gewinnen. Und zwar geht es um 2 Tickets für Swiss Awards, die Fernsehshow vom 14. Januar. Der Euro ist 10-jährig geworden. Sie hören den Treffpunkt auf Schweizer Radio DRS1 heute mit dem Deutschland-Korrespondent Kasper Selg. Wir werden in den nächsten paar Minuten über den Euro und die Rolle von Deutschland reden, wenn es eben darum geht, den Euro zu retten. Kasper Selg, er ist 10-jährig geworden und ist eigentlich fast schon wieder gestorben. Wie schätzen Sie das ein als Deutschland-Korrespondent? Vermagen nochmal 10 Jahre als Währung zu heben?
Ich glaube es schon. Ich glaube schon, dass man da wird wollen und sollen heben. Ich glaube, es wäre so ein Fiasko für Europa, wenn man das nicht würde schaffen. Es hat auch wahnsinnige wirtschaftliche Konsequenzen. Wenn auch, wie bei allen Fragen, wo es um den Euro geht, Meinungen auch hier auseinandergehen, wie die Konsequenzen genau wären. Aber ich glaube, da zieht man durch. Ob am Schluss noch alle Länder, die jetzt dabei sind, werden dabei sein, das ist vielleicht ein bisschen eine andere Frage. Aber ich glaube nicht, dass man es sich leisten kann, den Euro auseinanderzugehen und damit ja ein Stück weit auch Europa, also die EU.
Deutschland mit über 80 Millionen Einwohnern ist die grösste Wirtschaftsmacht von Europa, übernimmt eine Leaderposition wirtschaftlich und jetzt auch, wenn es darum geht, den Euro zu retten. Der Helmut Schmidt, der Altbundeskanzler, der Einzige, der in der Öffentlichkeit noch rauchen darf, so eine kleine Randbemerkung, hat am SPD-Parteitag gewarnt vor einer neuen Führungsrolle. Führerrolle darf man ja nicht sagen, aber es geht genau um die Nazi-Vergangenheit. Er hat Angst, dass Deutschland da wieder so in eine Führungsrolle reinkommt. Wie beurteilen Sie das, wenn es darum geht, den Euro zu retten?
Es ist genau die feine Linie, die sich aus dem, was Sie sagen, ergibt. Oder Deutschland ist die stärkste Nation in Europa. Deutschland ist das grösste und das wichtigste Land von seiner Wirtschaftsmacht her. Damit natürlich auch von seinem politischen Gewicht her. Ist überhaupt keine Frage. Aber Deutschland muss aufpassen, das hat Helmut Schmidt ja sehr richtig und sehr detailliert, quasi mit einem langen Blick zurück in die Vergangenheit geschildert. Deutschland muss höllisch aufpassen, wie es wahrgenommen wird. Wenn es von dieser starken Position übergibt in Wellen, dass Europa quasi so führen, wie man selber will, ohne auf die anderen zu hören, sagt er, mahnt er seine Genossen, dann macht er einen kapitalen Fehler und dann macht der Bundesregierung einen kapitalen Fehler. Er hat das speziell angesprochen, weil es hat ein paar Leute in der CDU gegeben, der Volker Kauder, der Fraktionschef von der CDU im Bundestag, der gesagt hat, man spricht jetzt wieder Deutsch in Europa. Er hat dann ausdrücklich nachgeschoben, wenn es um Finanzpolitik, wenn es um Wirtschaftspolitik geht, tut man wieder in deutschen Kriterien arbeiten. Aber der Schmidt hat gesagt, genau solche Sprüche dürfen wir einfach garantiert nicht machen. Das ist das Fälscheste, was es geben kann. Deutschland darf nicht mehr in die Nähe von dieser alten Rolle rutschen.
Kannst du sagen, ist das auch der Grund, dass Deutschland nicht allein in dieser Führungsrolle ist, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel so nahe mit dem Sarkozy zusammentut?
Frankreich und Deutschland haben die letzten 3-4 Jahrhunderte auf diesem Kontinent bestimmt durch Krieg gegeneinander. Der Konflikt Deutschland-Frankreich ist quasi das Grundübel von diesem ganzen Kontinent gewesen und der Grund für Millionen von Toten und für grauenhaftes Elend. Und die Überzeugung sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, und zwar über Parteien über, ist die, dass wenn man solches wieder verhindern will, dass man Europa zusammenführen muss, dass es eine EU braucht. Die EU ist nicht eine Gefahr, mal grundsätzlich, sondern die EU ist eine Friedenschance. Und funktionieren kann sie nur, wenn die beiden traditionellen Feinde, Deutschland und Frankreich, zusammenheben, sich zusammenschliessen, miteinander diskutieren und nicht von Anfang gegeneinander streiten. Sobald das anfängt, wird es wieder heikel in Europa. Und das ist Grundüberzeugung und wegen dem findet das statt und ist grundsätzlich auch richtig, solange die beiden, aber wirklich die anderen auch einbeziehen.
Im Zusammenhang mit dem Euro-Rettungsschirm haben Sie natürlich verschiedene Beiträge gemacht, unter anderem einen oder mehrere fürs Echo der Zeit, unsere Hintergrundnachrichtensendung am 6. Uhr abends auf DRS1 und am 7. auf DRS2. Ich möchte Ihnen daheim schnell einen Ton, einen Ausschnitt daraus vorspielen, wo es um die Klage geht, Verfassungsschutzverletzung, haben ein paar Euro-Rettungsschirm-Gegner moniert und haben gesagt, wenn man einen Euro-Rettungsschirm auftut, dann sagt das gegen die Verfassung. Und das Gericht hat dann entschieden und sie haben darüber berichtet.
Auf diesen Satz hat die deutsche Politik mit sehr großer Spannung gewartet.
Im Namen des Volkes. Die Verfassungsbeschwerden werden zurückgewiesen.
Also ist zurückgewiesen worden. Kasper Selg, da hat man das Verfassungsgericht gehört, der Sprecher. Kommen Sie jetzt an so einen Ton her, weil Sie persönlich vor Ort sind, oder kommen Sie die über die Agenturen über?
Das ist sehr unterschiedlich. An gewissen Orten geht man an, weil man es erleben will, was dort passiert, weil man vielleicht auch Fragen stellen kann, weil man die Chance hat, etwas besser zu verstehen, wenn man dort ist. In dem Fall ist das nicht so gewesen, wenn das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein Urteil spricht, dann spricht das Urteil und verschwindet hinter der Kulisse und das war's. Und wenn ich weiss, das wird am Fernsehen zum Beispiel übertragen, dann darf ich den Ton auch juristisch problemlos vom öffentlichen Fernsehen nehmen und so brauchen. da kann ich zu Berlin bleiben, da muss ich nicht auf Karlsruhe fliegen und dort übernachten, damit ich morgen um 8 Uhr in dem Gerichtssaal kann sitzen kann, um dann den gleichen Ton vielleicht nicht einmal zu kriegen, weil nämlich technisch gar nicht einfach abzusaugen ist dort. Also das kann ich wirklich aus Berlin machen, weil das Plus an Informationen, die ich kriege, durch das, dass ich herangehe, gibt es einfach nicht. Das ist, da kommt gar nicht mehr raus. Es gibt sehr, sehr viele andere Situationen, wo ich sicher herangehe, weil ich eben die Möglichkeit habe, mir mit den Leuten vor Ort zu reden oder mir noch zusätzliche Informationen zu beschaffen. Das ist ein ganz grosser Unterschied, ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Radio und dem Fernsehkorrespondent. Das können Sie nachher mit dem Herrn Balzli dann auch noch besprechen. Oder der Fernsehkorrespondent muss nicht herangehen, weil der muss in seinem Beitrag ein sogenanntes In-Statement haben, wo man ihn sieht vor dem Gebäude steht vom Bundesverfassungsgericht. Also mein Kollege vom SF, der zu Berlin schafft, der wäre in dem Fall jetzt angeflogen und hat aus Karlsruhe berichtet. Allein schon wegen dem optischen Unterschied sozusagen. Wir vom Radio können in so einem Fall den Ton voneinander quälen.
Kasper Selk, Deutschland-Korrespondent, der aber ab und zu auch im Fernsehen zu sehen und zu hören ist. Ich würde gerne mit Ihnen in ein paar Minuten über zwei andere Themen reden, die ziemlich viel Furore gemacht haben. Das eine ist, sind die sogenannten Döner-Mord, die es gegeben hat. Da geht es um die Nazi-Vergangenheit, geht es um Neonazis und um den Osten von Deutschland. Auch dort gibt es zwei, drei spannende Aspekte. Das als nächstes im Treffpunkt mit unserem Deutschland-Korrespondent Kasper Selk.
Es ist nicht Milch, es sind nicht die Alpen, es sind nicht Städte und Tiere. Es sind nur Stirn, die das Land gestalten, und mitten drin hocken wir. Das Leben ist ein Wirbelwind, der die Menschen zusammentreibt. Und wenn wir durchgekodelt sind, der Mensch ist, was uns bleibt. Es ist nicht geschenkt, es geht nicht geschwind, man wächst nur langsam drin. Es braucht Glück und Mut und Rückenwind, darfst nicht aufgeben dabei. Findest du mal ein Heimatgefühl in dieser wilden Welt, kannst stolz drauf sein. Findest du mal ein Heimatgefühl, sich alles bewegt und verloren bist dabei. Du suchst einen Fleck auf dieser Welt und du kannst glücklich sein. Doch es hilft keine Grenzen und keine Wand, wenn es kraset und wenn es bebt. Es ist nur die Scheuche miteinander, was das Land da zusammenhält. Findest du mal ein Heimatgefühl in dieser wilden stolz drauf sein. Findest du einmal ein Heimatgefühl in dieser wilden Welt, kannst stolz sein auf dich. Oh, vermiss ich einen Mensch, der weiss, wo du daheim bist. Mit Grenzen und Menschen zeigen, wo du heim bist.
Stolz sein auf dich. Daniel Kandelbauer mit Heimatgefühl. Kurz vor der halben Zehn ist es. Sie sind mitten im Treffpunkt auf der RS1 gelandet. Die Sendung, wo wir Ihnen heute in dieser Stunde Kasper Selk, Deutschland-Korrespondent, vorstellen. Und da wird Ihnen unser Internet das Herz legen auf drs1.ch. Können Sie einerseits sehen, was der Kasper Selk sieht von seinem Fenster, wenn er in Berlin, dort, wo er arbeitet, rausschaut. Sie können ihn sehen in einem Fernsehbeitrag. Fürs Fernsehen schafft er nämlich auch. Und heute auch noch mit dabei, in der zweiten Stunde, dann der England-Korrespondent, der Peter Balzli. All das plus ein Länderwettbewerb auf drs1.ch. Auf Treffpunkt klicken oder einfach die Startseite ein bisschen studieren. Es lohnt sich. Verkehrsinfo DRS von 9.31 Uhr. Ein Hinweis zum Straßenzustand. Die Straßen sind noch teils nass. Lokal besteht die Gefahr von gefrierender Nässe. Oberhalb von etwa 800 Metern sind die Straßen teils schneebedeckt. Und ein Hinweis zum Schienenverkehr. Die Strecke zwischen Dallenwil und Engelberg auf der Linie Luzern-Engelberg ist zurzeit unterbrochen. Die Interregio-Züge fallen aus und werden durch Busse ersetzt.
Bei seinen Kindern ausprobiert, es war perfekt, hat funktioniert. Er hat gesagt, ich zähl bis drei und dann ist Schluss, es war vorbei. Darauf ging er zu seiner Frau, die guckte Grütze im TV. Es gab doch Fußball auf der Zwei. Er rief, schalt um, ich zähl bis drei. Eins, zwei, okay, okay, ist ja schon gut. Nicht weiter zählen, kein böses Blut. Ein Polizist stand vor seinem Wagen und schrieb ihn auf, er hört sich sagen, wenn du das Ticket nicht entfernst, zähl ich bis drei, ich meine es ernst. Am nächsten Morgen im Büro ging er zum Chef und sagte so, ich krieg jetzt Urlaub und mehr Geld, sonst wird hier gleich bis drei gezählt. Okay, okay, ist ja schon gut. Eins, zwei, nicht weiter zählen, kein böses Blut. Oh, hey, oh. Ein jeder Volk steht stramm pariert, oh, hey, oh. Weil keiner weiß, was bei drei passiert. Nun, so verschafft er sich Respekt, dann hat die UNO ihn entdeckt und hat ihn sofort losgeschickt in die Gebiete, wo es zwickt. Ein Blauhelm rief ins Megafon, so jetzt ist Schluss, in rauem Ton, hört auf mit dieser Ballerei, oder der Mann hier zählt bis drei. Eins, zwei, okay, okay, ist ja schon gut. Zwei, nicht weiter zählen, kein böses Blut. Ein jeder Volk steht stammpariert, weil keiner weiß, was bei drei passiert. Er dachte, hey, das läuft ja prima, jetzt kümmere ich mich noch ums Klima. Ihr reduziert jetzt CO2, und zwar sofort, ich zähle bis drei. Die Welt gehorchte blind, doch eines Tages stand ein Kind, er zählte eins, zwei, es rief drei. Der ganze Zauber war vorbei. Eins, zwei, und alle riefen, hau bloß ab. Eins, zwei, das hat danach nie mehr geklappt. Weil dieser Trick nur funktioniert, wenn keiner weiß, was bei drei passiert. Wenn keiner weiß, was bei drei passiert.
Jedes Land hat seine Geschichte, jedes Land trägt seine Bürde. Im Fall von Deutschland, wo man nicht lange suchen, eine von den ganz grossen Bürden, die das Land mit sich trägt, mit sich schleppt, ist Nazi-Vergangenheit, Zeit vom Zweiten Weltkrieg. Und da hat es im letzten Jahr im Zusammenhang mit Neonazis die sogenannten Döner-Mord gegeben. 10 Menschen sind ums Leben gekommen, es hat Banküberfälle gegeben, es war eine Dreiergruppe gewesen, 2 Männer sind tot, eine Frau ist in Haft. Deutschland diskutiert wieder über die braune Gefahr. Heute der Kasper Selg, der Deutschland-Korrespondent, der uns aus seiner Sicht von seinem Land erzählt. Wenn es um Neonazis geht, Kasper Selg, ist das auch ein Thema auf der Straße? Weil in den Medien ist es grosses gewesen. Wie nehmen Sie das wahr?
Ich glaube schon. Also die ganze Geschichte ist schon natürlich ein Thema, wo weitgehend durch die Medien jetzt einmal gedreht wird. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir in der S-Bahn ständig untereinander über das Thema reden, aber es beschäftigt die Leute, ist überhaupt keine Frage. Es ist übrigens das, eine kleine Korrektur, es ist nicht letztes Jahr gewesen, es ist 13 Jahre gegangen, der ganze Vorgang, die 10 Morde, die Banküberfälle und all das. Und wegen dem ist, das ist eben eine spezielle, in Anführungszeichen, Qualität von dem Fall, oder? Dass die Gruppe so lange hat können aktiv sein, obwohl man die Leute eigentlich kennt hat, die sind untertaucht und jetzt ist eben die Frage, hat man die 13 Jahre machen, hat man die 13 Jahre nicht gesucht und so weiter. Also quasi die Dauer ist nicht ein wesentlicher Faktor vom Ganzen.
Da kommt Präzision vom Korrespondent führen. Ich habe gemeint, letztes Jahr ist es ausgekommen. Sie
genau,
natürlich
sorry.
Sie haben komplett recht, Kasper Selg. Genau, so scharf muss man denken und reden als Korrespondent, wenn es um heikle Themen und andere auch geht. Ich will noch kurz bei dem Thema bleiben, Kasper Selg, bei den Neonazis. Im Spiegel hat es einen Beitrag gegeben über das Dorf Jammel, Mecklenburg-Vorpommern, wo der Bürgermeister sogar sagt oder gesagt hat, er hätte sein Dorf aufgeben. Ich weiss, dass Sie selber dort gewesen sind. Wie haben Sie die Situation dort erlebt?
Es ist eine sehr spezielle Situation. Das Jammel wird bekannt durch, nicht nur, weil in dem Wieler, das sind ein paar wenige Bauernhäuser, so viele Neonazis leben und ihr Unwesen treiben und rumschießen und machen und tun, die Leute bedrohen und so weiter, sondern weil umgekehrt dort ein Künstler-Ehepaar sitzt, seit etwa 12 Jahren, Hamburger, die dort angezogen sind, die gemeint haben, sie denken hier aufs schöne Land rausziehen, in Ostdeutschland, nach der Wende und sich dann eben in diesem Neonazi-Umfeld wiedergefunden haben und einfach beschlossen haben, wir bleiben da, wir gehen nicht nach, wir ziehen das durch. Und die leben jetzt einfach als zwei so Linksgrüne in diesem braunen Umfeld und wehren sich und machen jedes Jahr eine Rock-gegen-Rechts-Veranstaltung auf ihrem Bauernhof. Also das ist jedes Jahr ein dreitägiges Mini-Rock-Festival. Und dort bin ich dann zuschauen und mal schauen, wie das so tut und wie sich das Gegend, wie die dort auf das alles reagieren, das ist insofern nicht so wahnsinnig spektakulär gewesen, als der Anführer von diesen Neonazis im Bauernhaus gerade nebenan sowieso gerade in der Kiste war.
Jetzt nehme ich nicht an, dass sie dort mit ganz neutralen Gefühlen hergegangen sind, immerhin, ja, ein Dorf oder wie sie gesagt haben, ein Wieler in der Hand von Neonazis. Wenn man sich das als Journalist erkennen gibt, Angstgefühl?
Dort ist mir zeitweise nicht wohl gewesen. Einfach die ganze Anlage ist ein bisschen ungemütlich. Ich bin in dem Dorf rumgelaufen, ich habe mit Leuten reden, aber es ist wirklich, das klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, aber es ist es gewesen. Es hat einfach in jedem von diesen Höfen hast irgendwie 5 oder 6 Schäferhunde hören bellen. Und das ist eigentlich die einzige Reaktion, die aus diesen Häusern kam. Ich habe 2 Frauen gesehen und wollte ansprechen und die sind sofort in ihren Häusern verschwunden. Also Kommunikation ist dort für mich jetzt gerade überhaupt nicht möglich gewesen. Ich habe dann einfach mit den Veranstaltern von diesem Rockkonzert, mit dem Künstler-Ehepaar geredet und mit ihnen quasi versucht zu erarbeiten, wie das dort tut und macht, aber mit den anderen Leuten im Dorf habe ich nicht reden.
Unsere Hörer haben heute Morgen in der Nachrichtensendung heute Morgen oder gestern möglicherweise im Fernsehen den Bericht über den Christian Wulff, Bundespräsident von Deutschland, gesehen und gehört. Es geht um eine Kreditaffäre von seinem eigenen Haus um 500.000 Euro. Zuerst hat es geheißen, seine Frau hätte das Geld privat aufgenommen. Dann hat er gesagt, ja, er hätte es gemacht fürs Haus, privat, nicht bei einer Bank. Hat sich entschuldigt, hat ums Vertrauen gebeten im Fernsehen und jetzt ist bekannt worden, dass er offenbar bei der Bildredaktion angerufen hat, um einen weiteren Beitrag über ihn und die Kreditaffäre zu verhindern. Es hat dann auch geheißen, das sei ein Angriff auf Pressefreiheit. Wie nehmen Sie das wahr als Deutschland-Korrespondent, Kasper Selg?
Eben, dort habe ich jetzt wieder eher ein bisschen Schweizer Blick, also der deutsche Journalist, die deutsche Journalistin regt sich masslos auf über diese Geschichte. Das ist, die Aufregung grenzt wirklich, ist nach oben quasi auf der offenen Richterskala, spickt das oben raus. Für mich fast nicht nachvollziehbar. Also was der damalige Ministerpräsident von Niedersachsen gemacht hat, er hat von einem Freund in einer Zeit, wo er in einer teuren Scheidung war und mit der neuen Freundin halt irgendwann hat wollen wohnen. Und als Ministerpräsident von Niedersachsen nicht konnte, gut, eigentlich in eine Dreizimmerwohnung, in ein Hochhaus gehen, hat er ein Haus gekauft, ein schickes Haus, ein teures Haus und einen guten alten Freund von der Familie, der schon ein Freund von seinem Vater war, hat ihm 500'000 Euro geliehen. Das ist heikel und der Wolf versteht bis heute nicht, dass das heikel ist, aber es ist, er hat nie etwas gestohlen, er hat handelsübliche Zinsen gezahlt und. Also es ist an sich, der ganze Skandal ist ja lange Zeit nur darin bestanden, dass wo das Parlament von Niedersachsen immer fragt zu dem hergestellt hat, haben sie zu dem eine Beziehung, hat er gesagt, nein, ich habe zu dem keine Geschäftsbeziehung. Mit dem Hintergedanken, dass das Darlehen ist ja von dem seiner Frau und nicht von ihm kam. Juristisch hat das gestimmt, wirtschaftlich natürlich überhaupt nicht. Das heisst, der Ministerpräsident damalige und jetzige Bundespräsident ist in einem Parlamentsausschuss gegenüber nicht ehrlich gewesen. Das ist quasi die Affäre. Und das ist ein Punkt und das ist ein Fehlverhalten, das ist eine Respektlosigkeit gegenüber quasi der übergeordneten Instanz, nämlich im Parlament. Und das muss man diskutieren und das darf nicht ohne Konsequenzen bleiben. Aber dass man wegen dem einen Bundespräsident, und zwar der zweite Bundespräsident innerhalb von 2 Jahren, abschießt und nicht lucklos, bis das passiert, das ist für mich effektiv nicht ganz leicht nachvollziehbar.
In Amerika wäre das anders, oder? Der wäre schon weg.
Da bin ich nicht so sicher. Also, mir kommt jetzt der Bill Clinton in den Sinn, der im tollen, wahnsinnigen, vor allen Amerikanern auf den neu anbeteten Oval Office im heiligsten Heiligtum quasi Sex gehabt hat mit einer Praktikantin und immer noch Präsident war ist nachher. Also, da bin ich nicht so sicher, ob er wegen einer nicht ganz ehrlichen Auskunft an einem Landesparlament gegenüber rausgeflogen wäre, würde ich eigentlich eher nicht annehmen.
Die Schätzung von Kasper Selgo, zum Deutschland-Korrespondent, das ist der Treffpunkt, wo wir noch bis zum Donnerstag eine Korrespondentenserie machen. Kasper Selg, ich würde Sie gerne auch noch ein paar private Sachen fragen. Sie sind ja nicht nur als Journalist tätig, sondern Sie leben auch in Berlin, wenn Sie in Berlin sind. Jetzt gerade im Moment haben Sie ein paar Tage Ferien in der Schweiz. Der Kasper Selg von einer privaten Seite, das als nächstes.
Southern bells and senoritas, all sporting blue suede shoes.
Der Korrespondententreffpunkt an diesem Dienstagvormittag auf DRS 1 in dieser Stunde mit dem Kasper Selgem, Deutschland-Korrespondent seit 2010, schaut er und hört er von Berlin aus, was in diesem riesigen Land, in dieser Wirtschaftsmacht von Europa alles läuft und geht und gibt seine Einschätzungen dazu in Berichterstattungen, Echo der Zeit oder im Fernsehen zum Beispiel. Der Kasper Selg ist aber auch natürlich privat unterwegs in Berlin. Er wird 62 dieses Jahr, ist verheiratet. Seine Frau ist Sprachtherapeutin und ist im 2010 mit Ihnen mit. Kasper Selg hat mal gesagt, sie tag mal schauen, wie das so tut. Ist sie immer noch dort? Ist sie immer noch mit Ihnen in Berlin?
Sie ist in Berlin die meiste Zeit. Sie macht manchmal Stellvertretungen hier in der Schweiz als Logopädin und dann ist sie halt dort in Bern. Aber in der Regel ist sie in Berlin. Ja.
Ihr Sohn studiert Kunst in Zürich?
Das ist richtig, jawohl.
Mhm. Er geht also nicht in die Fußstapfen vom Papa und will journalistisch tätig sein?
Überhaupt nicht.
Gar nicht. Mhm. Ist das für Sie gut?
Super.
Was macht er für Kunst?
Das ist eine sehr unterschiedliche Sache. Das nennt sich mediale Künste. Er macht zum Teil Installationen. Er interessiert sich aber eigentlich eher ein bisschen für Kunstgeschichte, für Philosophie und tut sich dort so seine verschiedenen Wege suchen zu einzelnen Objekten, die er dann gestaltet. Das sind sehr, sehr verschiedene Sachen. Im Moment schafft er an einer Theaterinszenierung. Also er macht ganz verschiedene Dinge.
Also doch ein bisschen etwas Analytisches vom Papa oder von der Mama mitgenommen. Ich weiss, dass Sie sich für den Verkehr speziell noch interessieren, also auch privat, für die Bahn, für die Fliegerei. Haben Sie ein Brevet, Kasper Selg?
Ich habe kein Brevet. Ich wäre liebend gern Pilot geworden als Junge, aber ich bin farbenblind oder leicht farbenblind, aber das reicht, dass man gescheiter nicht Pilot wird.
Und wie frönen Sie dem Hobby? Gehen Sie an Flugschauen oder haben Sie entsprechende Magazine?
Ich lese manchmal gewisse Sachen auf dem Internet oder so. Ich bin einfach als Junge wahnsinnig gern geflogen und das hat mich nicht ganz verloren. Und mich interessiert einfach die Fliegerei weiterhin ein Stück weit. Aber ich sehe natürlich auch die problematischen Seiten an der wahnsinnig vielen Fliegerei, die heute stattfindet. Also, die technische Entwicklung interessiert mich wahnsinnig und die gesellschaftliche, umweltpolitische Entwicklung, die die Fliegerei auch mit sich bringt, ist mir gleichzeitig auch sehr bewusst.
Dann der Sport ist etwas, was Sie sehr oder speziell interessiert?
Immer hat. Habe geshootet. Ich habe fast fanatisch geshootet als Bub, als junger Mann, bis es dann geklappt hat und mein links Knie im Eimer war, sozusagen. Das war mit 19 und das war dann gerade total fertig. Aber ich würde heute noch gerne auf jeden Schuttplatz stehen und jede Ball in die Hand nehmen, respektive am Füß nehmen. Also das ist bei mir noch genauso stark, wie als ich 15 war.
Das heisst, Sie hätten auch eine Fußballkarriere machen können, wenn das mit dem Knie nicht passiert wäre?
Ich glaube nicht, dass ich gut genug war. Ich bin sehr lachsiger, dünner, gross aufgeschossener Mann. Damals hätte es diese Position noch gerne als Libero brauchen oder irgendjemand im Mittelfeld, aber ich bin nicht ein athletischer Mensch und für höhere Weihen hat das wahrscheinlich nicht gelangt.
Was ist die Faszination, letzte Frage von mir, am Korrespondentenleben? Sie sind zweimal in den USA gewesen und jetzt als Deutschland-Korrespondent in der Zwischenzeit dann auch da in der Schweiz gewesen, sich oder Zeit geleitet, dort mitgearbeitet. Was ist faszinierend, wenn man im Ausland arbeitet als Journalist?
Geschichten erzählen. Mhm. Also den Leuten Sachen können erzählen aus Sachzusammenhängen, aus Themen, die sich aufdrängen, Geschichten machen. Wichtiges Zeug in einer Art und Weise zu erzählen, dass man zuhören mag. Einfach Geschichten erzählen, das ist das Tolle. Und Radio bietet zwar nicht ganz alle Möglichkeiten, was Fernsehen bietet, man hat das Bild nicht, aber wir können Bilder in den Köpfen erzeugen, wenn wir es richtig machen. Und können die verschiedensten technischen Mittel dafür einsetzen. Wir haben die verschiedensten Formate auch zur Verfügung bei Radio DRC. Jetzt zum Glück, anders als zum Beispiel bei Privatradio, können wir auch einen 5 Minuten gestalteten Beitrag machen. Ich kann eine Halbstundensendung im International machen. Ich kann einen 10 Minuten im Trend machen. Wir können quasi mit allen Mitteln arbeiten. Und mit dieser kreativen Arbeit, die ich machen kann, kann ich gleichzeitig in Deutschland umreisen. Ich versuche immer ein bisschen, verschiedene Themen, die ich aufgreife, auch immer wieder an verschiedenen Orten in Deutschland stattfinden, damit man, wenn man bei uns ein bisschen zulässt, auch ein bisschen durch Deutschland durchgeführt wird. Also ich habe, um 2, 3 Beispiele zu machen, ich habe die AKW-Frage in Bayern dargestellt, ich habe Neonazi-Geschichte in Mecklenburg-Vorpommern gemacht, ich habe das Thema Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg gemacht und so weiter. Also der Weg kann ich auf der einen Seite der Hörerschaft, der Hörerinnen und Hörer, das Land ein bisschen näher bringen. Und auf der anderen Seite, wenn man es umgekehrt formuliert, habe ich das wahnsinnige Privileg, dass ich in diesem Land umreise und das Land kennenlernen darf.
Wir haben
das
eine oder andere Mail während dieser Stunde zu bekommen, wo das bestätigt, dass sie das schaffen, faszinierende Geschichten überzubringen. Jemand schreibt, man klebe förmlich am Radio, wenn der Kasper Selig seine Geschichten erzählt. Ganz kurz noch, Kasper Selig, was schiesst Ihnen durch den Kopf, wenn ich England sage?
Ein Land, das ich wahnsinnig gerne habe. Ich bin, also das England, wie ich es noch kennt habe, das war halt vor 20, 30 Jahren gewesen. Der britische Humor, die britische Art, das, die Selbstironie, der englische Witz, die ganzen Sachen. Ich bin ein grosser Fan von England, speziell auch von Schottland. Ich war häufig in den Highlands gewesen. Also sehr, sehr viel Begeisterung, Zuneigung und die britische Art. Unser Englischlehrer hat immer gesagt, ein echter Basler und ein echter Engländer haben sehr viel Gemeinsames.
Ja, das könnte man doch noch miteinander vergleichen. Mir vis-à-vis steht bereits der Korrespondent von der nächsten Treffpunktstunde, Peter Balzli. Was ist die englische Eigenart, Peter Balzli? Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, ich glaube, der Kaspar Selig hat das sehr gut zusammengefasst. Die Selbstironie, der Humor, nachher natürlich auch das, was wir in der Schweiz nicht so haben, das Bewusstsein oder der Glaube, das Weltreich zu sein, denken in grosse Ideen, grosse Zusammenhänge. Nein, natürlich, was er auch erwähnt, die wunderbare Landschaft, die mir sehr gefällt und die ich mich auch gerne drin bewege.
Peter Balzli, Fernsehkorrespondent von England, schon mal den Teppich ausgelegt von vielen verschiedenen möglichen Themen, die wir mit Vergnügen in der nächsten Stunde miteinander anschauen wollen. Jetzt möchte ich Ihnen aber, Kasper Selig, Deutschland-Korrespondent, noch mal die Möglichkeit geben, Peter Balzli schnell eine Frage zu stellen. Was würde Sie wundern von ihm?
Also meine Situation in Berlin ist wahnsinnig privilegiert. Ich habe, anders als in Washington, wo ich etwa 20 Kilometer außerhalb der Stadt gewohnt habe und jeden Morgen irgendwie eineinhalb Stunden haben müssen investieren, weil ich nur mehr am Arbeitsort war. Und dann ist ja dann in der Schweiz bereits halb vier gewesen. Also anders als zu Washington habe ich jetzt das Privileg, dass ich mitten in der Stadt wohne, 3 Minuten zu Fuß vom Büro weg. Das heisst, ich kann in aller Ruhe mich am Morgen 1,5 Stunden informieren und dann 3 Minuten rüberlaufen und anfangen zu arbeiten. Und ich stelle mir vor, so wie ich London in Erinnerung habe von den letzten 4-5 Jahren, das ist ja praktisch unerschwinglich teuer, die Stadt. Wie weit außerhalb der Stadt müssen sie wohnen, dass sie sich mit einem Schweizer Journalistenlohn überhaupt leisten können?
Der Peter Balzli gibt jetzt noch keine Antwort. Er hat schon Schnauf geholt. Erst nach der 10. Nachricht. Jetzt möchte ich mich mal herzlich bedanken, Kasper Selig, bei Ihnen verabschieden und alles Gute dann bei der Rückkehr übermorgen auf Berlin. Merci vielmals.
Dankeschön.
Many ways you've been. For the poor, no time to be thinking. They're too busy finding ways, and I know I do most anything you want. Hey, I try to give you everything you need. I'll see that it gets to you. I don't believe.
C'est triste venir, autant des amours mortes. Que c'est triste venir, quand on aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux. Et que les cœurs se serrent en voyant les gondoles abriter les voleurs des couples d'amoureux. C'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus.
Les musées, les églises, ouvrent en vain leurs portes. Inutile voter devant nos yeux de cire.
Que c'est triste Venise. Les soirs sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne goûte pas, et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas.
Charles Aznavour zusammen mit dem Julio Iglesias, das ist der Treffpunkt, die Sendung auf der RS1.
An dieser Stelle senden wir im Live-Programm Nachrichten. Für Sie folgt nun die Fortsetzung des Podcasts.
Wunderbar, dass Sie immer noch dabei sind, die zweite Treffpunktstunde auf Ihrem DRS1. England. Das Land vom Adel, vom schwarzen britischen Humor, vom Fußball, aber auch von der Jugendunruhe im vergangenen Jahr 2011.
England, so wie es der Fernsehkorrespondent Peter Balzli erlebt in dieser Stunde. Er ist Gast und erzählt von seiner Arbeit und wie es ihm als Bauernsohn aus dem Emmental auf der Insel, an dem Kanal, zmitzt in London so geht. Was er sieht, wenn er aus seinem Fenster zu London schaut, können Sie schon mal anschauen. Auf rs1.ch haben wir genau das Foto drauf. Und natürlich beantwortet er, den Peter Balzli, die Frage von seinem Korrespondentenkollegen Kasper Selg, der in der Stunde vorher von seinem Deutschland erzählt hat. Und das ist der Mitch Ewer, ein Schott. Und dazu stellen Peter Balzli sicher auch die Frage, warum die Schotten nicht zu England gehören wollen. Mein Name ist Tommy Scherer und wünsche eine spannende Englandstunde.
Tell me what that's all about.
9 ab 10 Uhr. Zweite Treffpunktstunde heute am Dienstagvormittag auf DRS1. Wenn Sie regelmässig an die Tagesschau schauen, dann kennen Sie den Korrespondenten von England, den Peter Balzli, ganz sicher. Er ist zu Gast in dieser Stunde, wo wir über England, über sein England, wie er es erlebt, wie er es sieht, was er hört, wenn er als Journalist unterwegs ist, über das wollen wir reden. Herzlich willkommen bei uns im Treffpunkt, Peter Balzli.
Merci vielmals für die Einladung.
Gern geschehen. Sie sind 47, machen seit 95 Schweizer Fernsehen, ja, arbeiten so dort als Journalist in verschiedenen Sendungen, kommen ursprünglich aus einer Emmentaler Bauernfamilie. Könnten Sie noch Traktor fahren?
Ja, das könnte ich noch. Nicht so gut wie mein Vater, aber ich könnte es noch.
Und Sie machen es manchmal auch, wenn Sie auf Besuch sind, so wie jetzt in der Schweiz?
Ja, jetzt ist er leider pensioniert, ich kann nicht mehr üben, aber ich muss schauen, ob ich wieder mal vielleicht...
Man verlernt es nie, oder so ist es. Wir haben ja in der Stunde vorher zwischen 9 und 10 den Deutschlandkorrespondent, den Kasper Selg, bei uns gehabt und haben gebeten, Ihnen eine Frage zu stellen. Falls das Sie es jetzt gerade zugeschaltet haben, da ist die Frage nochmal vom Kasper Selg an Peter Balzli.
Ich stelle mir vor, so wie ich London in Erinnerung habe von den letzten 4-5 Jahren, das ist ja praktisch unerschwinglich teuer, die Stadt. Wie weit außerhalb von der Stadt müssen Sie wohnen, dass Sie sich mit einem Schweizer Journalistenlohn überhaupt können leisten können?
Also, Peter Balzli, Sie leben im Londoner Stadtteil Hackney.
Hackney.
Hackney. Hackney. Ja. Wie Haggis. Das ist genau. Das schottische Nationalgericht. Genau. Hackney. Ein teures, ein billiges Pflaster.
Also, der Kasper Selg hat wirklich wieder mal den Nagel auf den Kopf getroffen, wo ich im 97 bin auf London kam, ist alles unerschwinglich teuer gewesen. Ich habe wirklich zuerst fast gemeint, ich müsste den Job ablehnen, weil man nie hat, zu einem vernünftigen Preis wohnen können.
Können Sie uns ein Beispiel geben im Vergleich jetzt zu der Schweiz? Das kostet 2-3 Zimmerwohnung.
Ich bin tagelang dann Wohnungen schauen und dann hat man jeweils Lower Ground Floor, da ist man im
Keller
unter. Und dann hat sie aber gesagt, I got a fantastic apartment for you. Und es wieder so ein Kellerloch gewesen, und die haben in der Regel zwischen 2.500 und 3.000 Franken
yes,
pro Monat.
Geht. Mit einem kleinen Oberlicht, genau, wo man noch ein bisschen rausgesehen und dann die Leute vorbeimarschieren sieht.
Richtig, ja. Und die Antwort auf eure Frage, ich habe nachher gesucht, da kann man natürlich sehr weit raus wohnen, dann muss man morgen eine Stunde zur Arbeit fahren und das ist eigentlich für einen Korrespondent nicht gut, weil wenn es brennt, dann muss man schnell im Studio sein und ich habe dort den Kompromiss gefunden, ich bin in ein Quartier mit einem schlechten Ruf, Hackney hat einen relativ schlechten Ruf, hohe Mordrate und das war ein grosses Glück gewesen, weil dort jetzt ganz in der Nähe kommen die Olympischen Spiele, das neue Olympiastadion, das Olympische Dorf. Und durch das hat jetzt das Hackney einen riesen Aufschwung genommen. Jetzt schiessen Luxus-Apartments aus dem Boden, das erste 5-Sterne-Hotel von Ost-London. Und das Quartier hat sich extrem gut entwickelt. Und jetzt bin ich sehr glücklich dort, wo ich bin. Wohne im 6. Stock von einem Hochhaus mit einer wunderbaren Aussicht. Es könnte nicht besser sein.
Und die Aussicht, die haben wir bei uns auf dem Internet. Wir haben alle Korrespondenten gebeten, die bis und mit dem Donnerstag noch bei uns im Treffpunkt auftreten, 8 in der Zahl, jede Stunde eine, uns ein Foto schicken mit der Aussicht von ihrem Fenster auf drs1.ch. Können Sie schauen, was der Peter Balzli von dort aus sieht. Peter Balzli, werden Sie jetzt in dem Hackney-Stadtteil, habe ich es richtig gesagt jetzt?
Perfekt.
Hackney-Stadtteil als Ausländer wahrgenommen oder müssen Sie sich da schon fast wie britisch verkleiden?
Ich glaube, wenn ich von Anfang rede, merken die fast alle nach kurzer Zeit, dass ich Ausländer bin, weil ich auch gleich ein bisschen Akzent habe. Manchmal meinen sie, sie gehen eher aus Irland. Das schmeichelt mir immer sehr. Aber man muss auch sagen, dass London so extrem viele Ausländer hat. In den letzten 10 Jahren ist die Migration vor allem aus Osteuropa und aber auch aus Asien so enorm gewesen, dass es eigentlich fast mehr Ausländer als Engländer hat. Also man fällt überhaupt nicht aus. Aber wenn ich im Pub mit anderen von Anfang rede, dann merken die sofort, dass ich nicht Engländer bin.
Und Peter Balzli, seine Hauptaufgabe ist es natürlich für uns, die in der Schweiz leben, zu zeigen und darüber zu erzählen, was läuft und geht. Und Sie daheim haben ganz sicher die Bilder noch im Kopf von diesen Jugend- und Studentenunruhen, die es letztes Jahr gegeben hat. Und der Peter Balzli ist an einem, glaube ich, von seinen Abenden voll reingelaufen und hat es mit eigenen Augen gesehen. Über das werden wir reden als nächstes.
A cambiare gli umori era lì, era lì. Era lei, soffocante e leggera, un amante che ti spia, dato che è già stata tua, sua, mia. Musica, musica. Sa di piacere.
una bugia che può dire quando è tua, sua, mia. Musica, musica, sa di piacere, sa, e prima o poi ti fregherà.
London ist eine faszinierende Stadt. Ein Haufen, die jetzt zuhören, sind ganz sicher auch schon mal dort gewesen oder haben es mindestens vor. Der Peter Balzli, der Fernsehkorrespondent von England, hat das Privileg, dort zu leben, dort zu arbeiten. In Hackney, das ist ein Stadtteil von London, ist er zuhause. Heute ist er aber bei uns im Treffpunkt, wo wir England in dieser Stunde anschauen und vor allem auch über seine Arbeit reden, wie er das erlebt. Peter Balzli hat es vor ein paar Minuten angetönt vor der Ornella Vanoni. Sie sind bei diesen Jugend- und Studentenunruhen das letzte Jahr, wo ja, Begriffe umgegangen sind, historische Situation oder Großbritannien im Bürgerkrieg, haben sie nicht nur darüber berichtet, sondern sind mal zmitzt drin hineingekommen. Ist das jetzt als Korrespondent eine tolle Situation, weil sie gerade daher laufen? Haben sie eine Kamera dabei gehabt oder ist es eher unheimlich gewesen?
Nein, es war eigentlich ein sehr gutes Erlebnis. Ich war im Ausgang, bin spät am Abend heimgefahren auf meiner Vespa in Nordlondon. Und auf einmal haben sich die Auto gestellt, ich mit der Vespa dran vorbei, höre eine Sirene und sehe, dass junge Leute H&M-Kleiderladen plündern. Mhm. Nein, ich dachte, das gibt's ja nicht. Und jetzt kommt ja gerade sicher die Polizei und habe kurz still gehabt. Ich dachte, schaue ich mal, wie die englischen Bobbys da mit dieser Situation fertig werden. Und die sind junge Leute in den Laden geströmt, durch die eingeschlagene Glastür und mit vollem Säck voll Kleider wieder rausgekommen. Und die Polizei ist nicht gekommen. Und die Sirene hat geheult. Das gibt's gar nicht. Etwa nach einer Viertelstunde bin ich weitergefahren und habe das sehr merkwürdig gefunden, was ich da gesehen. Auf der anderen Strassenseite hat es einen Kosmetikladen gehabt, plündert bis aufs letzte Fläschchen Shampoo. Und dann bin ich heim und habe den Fernseher angelassen. Und dann habe ich gesehen, dass Tottenham, wo etwa einen Kilometer entfernt ist, total in Flammen. Also sind ganze Häuserblock und das haben die natürlich gewusst, die in Wood Green, wo ich dann war, haben gewusst, dass alle Polizei in Tottenham ist und die haben gewusst, wir können uns droht hier
gefahren. Und da sind sie nicht direkt mit der Vespa irgendwie zu ihrem Kamera gefahren und gesagt, komm, wir müssen einen Beitrag machen.
Nein, es war etwa 2 Uhr nachts gewesen und dann der Kameramann aus dem Bett zu nehmen. Und ich habe ja gesehen, dass es die Bilder gibt, also ich habe nachher gesehen, dass dort hier Bilder sind und ich glaube auch nicht, dass die Jungen, die das Geschäft plündert haben, dass wir die ein Interview gegeben
hätten. Wahrscheinlich kaum.
Aber ich habe nachher eigentlich erst daheim gemerkt, dass ich da eigentlich ein historisches Ereignis gerade herbeigefahren
habe. Und dann fängt doch genau Ihre Arbeit als Korrespondent und Journalist an. Sie müssen versuchen, die Hintergründe zu eruieren und uns da in der Schweiz, wo keine Ahnung haben, was dort halt in der Gesellschaft alles abgeht, was für Spannungen das es gibt, haben die Aufgabe, uns das so zu erklären, dass man es versteht. Und darum sind dann auch möglicherweise da die Begriffe gefallen, wie historische Situation oder Großbritannien im Bürgerkrieg. Wie gehen Sie denn vor? Wo saugen Sie nachher an und kommen die Informationen über, was es da braucht für einen Beitrag?
Also dort hier hatte ich sicher den Vorteil gehabt, in Anführungszeichen, dass ich ganz in der Nähe von Tottenham wohne. Tottenham ist einer der ärmsten Teile von London, sehr viel Kriminalität. Und auch weil ich mich für Fußball interessiere, ich bin dort schon ein paar Mal gewesen, habe den Stadtteil gekannt. Bin nachher, am nächsten Tag läutet die Tagesschau an, sagt, kannst du einen Duplex machen, wie wir ihm sagen, also eine Live-Schaltung. Dann schaut man Fernsehen, liest Zeitungen, läutet Leute an. Also ich habe eine Freundin in Tottenham, da hat mir etwas erzählen. Und dann geht man her, schaut, redet mit den Leuten. Und so habe ich dann, ich glaube, schon am Mittag, am Sonntagmittag, meinen ersten Duplex gemacht.
Duplex, das ist die Verbindung, die über den Satellit geht. Und darum geht es auch immer so lange, wenn in der Tagesschau genau. nicht die Frage stellt und bis sie dann antwortet. Das ist nicht, weil sie überlegen müssen.
Ja, beides. Ich hoffe, ich überlege auch ein bisschen vorher. Aber das stimmt, das ist ein unangenehmer Nebeneffekt von diesen Live-Schaltungen, dass es ein paar Sekunden Bruchteile gibt, bis wir die Frage hören.
Es hat ja einen Wechsel gegeben vom Premier Gordon Brown zum David Cameron, Tory-Chef. Tories, das sind die aus dem Adel, kann man das so sagen, ungefähr?
Ja, es gibt sicher auch. Die konservative Partei hat nicht nur adlige Mitglieder, aber traditionell ist sicher die Partei von der Oberschicht, von der Reichen.
Und die anderen, die Bürgerlichen, obwohl es jetzt da nicht links und rechts um das geht, sondern sind eher die normalen Anführungs- und Schlusszeichen.
Ja, also die bis jetzt vorher sie am Drücker waren, das ist die Labour-Partei, die Arbeiterpartei, Sozialdemokraten, würde man bei uns sagen.
In die Richtung. Etwas Verrücktes, was sie hören daheim möglicherweise nicht wissen, ich vermute es jetzt mal, ist, England hat keine geschriebene Verfassung.
Ja, das ist
wie kann man ein Land regieren ohne geschriebene Verfassung? Das ist doch Grundlage, wie ein Gesetzesbuch.
Das ist tatsächlich das Kuriosum, aber es ist natürlich, die Verfassung ist eigentlich in den Gerichtsurteilen, die gefällt werden, das ist eigentlich die Verfassung und dort gehen sie ihre Grundsätze auslesen. Aber man muss auch sagen, es wird jetzt immer mehr kritisiert, es gibt immer mehr Engländer, die sagen, wir brauchen endlich eine geschriebene Verfassung, damit man kann nachlesen kann, was Sache ist und nicht nur die Jus haben studiert, überhaupt wissen, was gilt.
Also ist doch das eine oder andere unter den Tisch gefallen oder vergessen gegangen oder zurechtgebogen worden, weil es eben keine geschriebene Verfassung gibt?
Ja, da würden euch jetzt wahrscheinlich die Engländer widersprechen, die das alles kennen. Es ist halt wirklich so, dass wenn man keine geschriebene Verfassung hat, dass es mehr eine Sache für Insider ist und für Juristen und die anderen sind ein gutes Stück weit ausgeschlossen.
Es ist ja, wenn man über Großbritannien redet, ein Staatenverbund. Wenn man England nur für sich anschaut, ist es ein eigener Staat, eine eigene Region.
Ja, eben, das ist eines der kompliziertesten Themen überhaupt. Also es ist
Peter Balzi, reden wir über das nach John Paul Young, Love is in the Air. Also die komplizierte Situation mit England und Großbritannien. Unter anderem das als nächstes.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see truth.
love is in the air. Every sight and every sound.
I was fading, and baby, I was waiting for someone out there to save my soul, to love me in the good times, to hold me in the bad times, someone to make me smile anew. Who really paints those gray skies blue? I was looking for a good life. Just looking for a good life. A good life. And baby, I was crying, 'cause all around was dying, until the day that you came along. You open up those blue skies, and now we only get highs. I never found a love so strong, and it just keeps on rolling. It keeps me going on. Now baby, it's a good life. I got you by my side tonight. Baby, it's a good life, and everything is right tonight. Well, I thought I was strong, a fool playing the wise man, but that is easy now for me to say, 'cause I'm smiling away. Oh baby, baby, it's a good life. Good life, baby, it's a good, good life. All right, I found someone to make my whole life new. That somebody I found is you. It's a good life, new life, baby, it's a good life. Oh baby, it's a good life. I got you by my side tonight. Baby, it's a good life, and everything is alright tonight. Well, I love you, baby. I really love you, baby. That's why everything is right. Life is good. Life is fine.
Tom Gabel mit einer schönen Swing-Nummer. Verkehrsinfo DRS von 10.29 Uhr in der Westschweiz auf der A9 Richtung Vevey zwischen der Verzweigung Villach-Saint-Croix und Lausanne-Blechret, Stau wegen einer Baustelle. Und ein Hinweis zum Schienenverkehr. Die Störung auf der Strecke zwischen Dallenwil und Engelberg konnte behoben werden. Die Züge verkehren wieder fahrplanmäßig. Sie sind mitten im Treffpunkt der Sendung auf DRS1 gelandet, wo wir in diesen Tagen Korrespondenten vom Radio und vom Fernsehen bei uns zu Gast haben, in jeder Stunde einen. Zwischen 9 und 10 ist der Kasper Selg, Deutschland-Korrespondent gewesen. Jetzt ist es der Peter Balzli, der Fernsehkorrespondent von England. Und wir haben zu all diesen Ländern, die wir Ihnen in den nächsten Tagen noch vorstellen, ein kleines Länderquiz gemacht. Zum Beispiel die Frage zu England lautet, welches ist die Geburtsstadt der Beatles? Ist es Liverpool? Ist es London? Ist es Chelsea? Kreuzen Sie selber an. Wenn Sie alles richtig haben, können Sie, wenn Sie Glück haben, zwei Tickets gewinnen für die Swiss Award Gala im Fernsehen vom 14. Januar. Vor ein paar Minuten habe ich mit dem Peter Balzli, dem England-Korrespondent, versucht, mindestens anzudenken, wie man dann England und Großbritannien auseinanderklamüsern kann, muss, soll, darf. Sogar er als Korrespondent ist in Schweiz gekommen, hat jetzt aber ein paar Minuten Zeit, kann sich das so zu überlegen, dass Sie die Heide das auch verstehen. Was
Schweizer ist der immer noch.
Ja, also gut. Was ist der Unterschied, Peter Balzli, zwischen England und Großbritannien?
Ja, es ist wirklich kompliziert. Also zu Großbritannien. Großbritannien besteht aus vier Teilen. England, Schottland, Nordirland und Wales. Aber das schon wieder stimmt nicht, weil Nordirland ja nicht zu Großbritannien, sondern eigentlich zu Irland gehört, geografisch. Also schon dort für Probleme an. Nachher kommt dazu, dass Großbritannien ja EU-Mitglied ist, aber zu Großbritannien gehören eigentlich auch Kanalinseln, also Jersey, Guernsey, Isle of Man und so weiter. Die sind aber sogenanntes Kronland, gehören der Königin persönlich und sind aus das nicht EU-Mitglieder. Also die Lage ist wirklich verworren. Es ist auch immer das Problem, wie nennt man denn den David Cameron? Britischen Premierminister oder englischen? Beides ist ein bisschen falsch. Also man kann nicht sagen, es ist von Großbritannien, weil von Nordirland ist er auch Premierminister. Also dort kurz alles richtig zu haben, ist fast unmöglich.
Und was ist denn jetzt der Peter Balzli? England-Korrespondent, Großbritannien-Korrespondent, was ist er?
Mein offizieller Titel, wenn man dem so sagen will, ist Korrespondent für das Vereinigte Königreich und die Republik England. Aber das ist eigentlich auch ungenau, weil der gehört wieder, die Kanalinseln gehören nicht dazu. Also, ihr seht, jetzt es stimmt das immer nicht ganz.
Jetzt sagt Peter Balzli ein paar gewitzte Hörer, da gibt es doch noch das englische oder englische Commonwealth.
Ja,
was
genau
ist denn jetzt das wieder?
Das ist ein Zusammenschluss, ein Losen von ehemaligen Ländern, die Briten haben kolonialisiert. Aber auch das stimmt nicht mehr ganz, weil jetzt ist gerade Ruanda zum Commonwealth dazugekommen, der nie von den Briten ist besetzt war. Ihr
Australien seht zum Beispiel ist doch genau auch noch irgendwie Queensland.
Also dort, es gibt eine ganze Reihe, glaube ich, 15 oder so Staaten, wo die Königin offiziell Staatsoberhaupt ist. Und eins von denen ist Australien, es ist Neuseeland, es ist Kanada und noch eine ganze Reihe. Weitere.
Eine wahnsinnige Fläche eigentlich, das britische Commonwealth. Jetzt, ich habe am Anfang von dieser Stunde, wo ich sie angekündigt habe, gesagt, eine Frage möchte ich Ihnen auf jeden Fall stellen. Warum will Schottland seit Jahrhunderten weg eigenständig werden?
Ja, das wäre wieder eine Geschichte.
Schnell mal das Geschichtsbuch.
Also ursprünglich haben sie ja gar nicht zu dem England dazugehören. Man hat es schlussendlich nachher reingezwungen, weil sie sonst wären bankrott gegangen. Haben sich dann aber wirtschaftlich sehr gut entwickelt. Jetzt aber in den letzten Jahren, auch wo man dort Erdöl gefunden hat, hat es immer mehr Schotten gehabt, die gesagt, wir wollen einfach nicht mehr dazugehören. Im Moment ist eine Regierung dort in Schottland am Drücker, die sagt, wir wollen weg. Und die hätten eigentlich gern, wären sie auch in Euro rein, aber jetzt, weil es im Euro ein bisschen schlecht geht im Moment, ist das auch ein bisschen wackelig. Aber ich habe vorletzt wirklich können mit Parlamentariern reden aus Schottland und die haben mir gesagt, ihr werdet es noch erleben zu euren Lebzeiten, dass Schottland unabhängig wird. Ob die Parlamentarier werden recht haben, da bin ich doch nicht ganz sicher.
Sind Sie nicht ganz sicher, wenn man England-Korrespondent ist oder für Großbritannien zuständig ist als Fernsehkorrespondent, so wie das Sie sind, Peter Balzli, dann muss man sich zwingend mit dem Adel, mit der Queen, mit dem Königshaus auseinandersetzen. Wie gern machen Sie das? Zum Beispiel die Heirat, Kate Middleton, Prince Harry, das letzte Jahr. Wir haben es da auch geschaut. Wir haben eine Sendung dazu gemacht, wie alle anderen auch. Wie haben Sie es mit dem Adel, mit dem Königshaus?
ihr trefft meinen Wundpunkt hier. Nein, es ist so, ich bin selber überzeugter Anti-Royalist. Ich finde, als guter Schweizer Demokrat, dass es besser ist, wenn man keine Königinnen und Könige hat. Muss aber sagen, ich bin im letzten Jahr fast ein bisschen bekehrt worden. Es ist, hat ein Royal Wedding gegeben. Und was für mich oft viel zu wichtiger Erlebnis war, ist, die Königin hat zum ersten Mal die Republik Irland besucht. Das ist ja eine wüste Geschichte zwischen diesen zwei Ländern von Unterdrückung und Blutvergießen. Und da ist die Königin unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Viele Iren waren dagegen gewesen. Man hat sie auch mit dem Tod bedroht. Und sie hat sich dann, eine von den ersten Handlungen, die sie gemacht hat, sie ist an die Gedenkstätte von den Opfern vom irischen Unabhängigkeitskampf und hat sich dort verbeugt. Und das war eine Geste, die so eine wahnsinnige Wirkung hatte bei den Iren, die mehr zur Versöhnung beiträgt, als 100 Journalisten je hätten können. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und dort habe ich doch gesehen, wie wichtig dass es kann sein kann, wenn ein guter Monarch die richtigen Geste im richtigen Moment macht. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt.
Peter Balzli, der Fernsehkorrespondent, ist noch bis um 11 Uhr bei uns mit dabei. England ist auch das Land von der Yellow Press, von den Kuriositäten, vom britischen sprichwörtlichen schrägen, schwarzen Humor. Wie er sich ja, in dieser Welt bewegt, das nimmt mich als nächstes Wunder.
L'imagination, ça sort, la chose qui balance ses trésors. Pas de collier, pas de matricule, ça met le feu à ton vestibule. Prends sa lumière, choisis son heure, paye pas son écho au passeur. Elle passe quand même, ça vous épate, elle passe bien, même à quatre pattes. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. De quel bois ça peut bien se chauffer? La chose qui se fait jamais coffrer. La petite cousine à Houdini quitte la rivière du fond de son lit. Tu vas pas fermer maintenant en plein cocktail. Rien d'étonnant, ce qu'elle leur glisse entre les doigts. Les hommes sans plus, les hommes de loi. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Participe à un sitcom, qu'elle se mélange à leur crayon, qu'elle sache plus jamais écrire non. Je voudrais que tu l'invites à boire, Oscar. Ne me répète pas qu'il est trop tard. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Voilà une chienne d'idées qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà une chienne d'idées, faut qu'on la pique avant. Voilà une
un chien d'idées qu'on a plus pour longtemps. Voilà un chien d'idées, faut qu'on la pique avant. Voilà un chien d'idées qu'on a plus pour longtemps. Voilà un chien d'idées, faut qu'on la pique avant.
Maxime Le Forestier haben wir gehört, zusammen mit Vanessa Paradis. Der Peter Balzli, der England-Korrespondent vom Schweizer Fernsehen, ist bei uns, der einmal Frankreich-Korrespondent war, in Paris, und jetzt gerade gesagt hat, hey, schöne Musik haben wir da auf DRS1.
Ich muss unbedingt mehr DRS1 hören. 5 Jahre bin ich in Frankreich gewesen, von 2002 bis 2007.
Wunderbare Zeit. In Hackney, in dem London Stadtteil, wo sie daheim sind, per Internet natürlich hiesig konsumieren. Machen Sie das, wenn Sie dort sind, Schweizer?
Muss gestehen, ich höre sehr viel, aber vor allem DRS4 für die News zu hören. Mhm.
Sie sind ja auch ein alter Radiojournalist, haben beim, jetzt muss ich noch studieren.
Das hat dann noch Radio Förderband in Bern geheißen, ein Lokalradio, das es leider nicht mehr gibt.
Das gibt es leider nicht mehr. Hat dann den Weg seit 1995 in Schweizer Fernsehen gefunden, hat dort unter anderem auch Timeout, Hintergrund-Sportmagazin gemacht, Kassensturz oder eben Korrespondent Paris und jetzt aktuell Korrespondent für Schweizer Fernsehen in England. England, das ist das Land von der Yellow Press auch, das ist das Land, wo auch viel Schräges immer wieder zu hören und zu lesen ist. Zum Beispiel die grösste Hundeshow von der Welt, haben glaube ich einmal einen Beitrag darüber gemacht, Peter Balzli, um was ist denn gegangen?
Ja, das ist einfach eine Geschichte gewesen, wo man gesagt hat, wenn man dort schon die grösste Hundeshow hat, können wir mal schauen. Und das haut eben um. Das ist in Birmingham jedes Jahr. Also da läuft man rein, wie auf einen anderen Planet rum. Es wimmelt von Hunden. Und eigentlich fast interessanter als die Hunde sind die Herrchen und Frauchen. Also die Hunde werden frisiert und hergeputzt und rausgeputzt. Und da gibt's Konkurrenz und Animositäten. Und ein grosses Thema ist dort natürlich die Qualzucht. Also viel sie so züchtet, dass jetzt die BBC, das staatliche, öffentlich-rechtliche Fernsehen, hat aufgehört, über den Wettbewerb oder die Hundeshow zu berichten, aus dem Grund.
Also viel Schräges, was im Zusammenhang mit England gibt. Was ist das Schrägste, was Sie je erlebt haben? In dem Land als Korrespondent oder vielleicht auch als Privatperson?
Was ist das Schrägste? Das Schrägste waren auch schon die Unruhe letztes Jahr. Also wenn man ruhig und friedlich in einer Stadt wohnt und von einer Nacht auf die andere brennen jugendliche Häuser ab, plündern Geschäfte, da denkt man, das gibt's gar nicht.
Und ohne Vorwarnung quasi.
Ohne Vorwarnung. Niemand hat das gesehen, es hat kein Anzeichen gegeben, hat sich einem kleinen Vorfall entzündet. Und man merkt dann nachher auch, es gibt ja den Ausspruch von der dünnen Schicht Zivilisation auf den Menschen. Und dort habe ich wirklich gesehen, wie wenig das es braucht. Es braucht 50 Jugendliche und alles, was wir gemeint haben, sei sicher und stabil, bricht zusammen und nicht mehr gilt, was vorher hat gegolten.
Ist ein Flächenbrand quasi, der ausgebrochen ist. Man weiss bis heute nicht ganz genau, was der Grund ist davon.
Es ist ein Drogenhändler in einem Taxi vor der Polizei erschossen worden. Die Polizei hat behauptet, er habe sie bedroht mit einer Waffe, er habe auf sie geschossen. Es hat sich nachher als falsch erwiesen. Aber das hat, also dazu ist gekommen, die Angehörigen und Freunde von dem Erschossenen sind am nächsten Tag vor der Polizei und haben gesagt, jetzt wollen wir Auskunft, was da ist passiert. Und die haben das verweigert. Und die Arroganz von der Polizei hat dann zu einer Eskalation geführt, die das ganze Land dann mit Gewalt und Verwüstung überzogen.
Der Peter Balzli ist ein grosser Fußballfan und wo Basel gegen Manchester hat können spielen, hat er so gelacht, wie er jetzt gerade lacht, wo ich sage mir, vis-à-vis hat der Auftrag bekommen von unseren Kollegen von DRS3, wir wollen über das reden, über die Leidenschaft Fußball als letztes.
Sehr gerne.
Und nächstes da im Treffpunkt, wo der Peter Balzli, England-Korrespondent vom Fernsehen, zu Gast ist.
Golden, but my eyes.
Britische schwarze Humor, der ist sprichwörtlich. Vielleicht kennen Sie die heute Film von Monty Python. Das ist so ein bisschen das, was man unter einem britischen schwarzen Humor versteht. Bitterbös, keine Angst vor keinem Tabu. Bei uns heute im Treffpunkt der England-Korrespondent vom Schweizer Fernsehen, Peter Balzli. Jetzt nimmt mich Wunder, ist das eine mediale Sache, eine kulturelle Sache, der britische Humor? Oder Peter Balzli, erlebt man das auf der Strasse, bei den Leuten, im Pub, im Bus, in der U-Bahn. Erlebt man das?
Ja, das muss ich wirklich sagen. Also der Humor, das ist nicht nur ein Klischee, den trifft man tagtäglich auf der Strasse. Die Briten sind ja extrem in dem Sinn, dass sie sich nicht beklagen. Also die öffentlichen Verkehrsmittel funktionieren schlecht und die Leute beklagen sich nicht. Und häufig
Schlangenstag, das geht in die Richtung, oder?
Genau, und statt sich aufzuregen, machen sie einen Spruch und die Leute lachen und weiter geht's. Also ich kann mich erinnern, wo mal ist ein Finanzministertreffen gsi im Süden von London und die haben wieder mal so schlecht organisiert gehabt, dass man jedes Mal, wenn man auf die Toilette musste, hat man dort die Sicherheitskontrolle müssen, hat wieder alle Taschen müssen leeren, den Gurt rausnehmen und die Schuhe abziehen und die ausländischen Journalisten haben sich so aufgeregt. Und das sagt der englische Kollege seelenruhig: «They couldn't organize a piss-up in a brewery.» Das heisst, die könnten nicht einmal ein Besäufnis in einer Brauerei organisieren. Und alle haben gelacht. Und die ganze Spannung ist weg. Und das hat mir ein wunderschönes Beispiel, wie man mit Humor eigentlich die Ruhe wiederherstellen kann.
Ich stelle mir vor, dass Sie sich dort sehr wohl fühlen, weil ich finde, eines von Ihren Markenzeichen, ist eine persönliche Einschätzung von mir, wenn ich Ihnen zuschaue, ist, dass immer noch mit einem Teil Humor dabei ist, je nachdem, was es für ein Thema ist, wo Sie darüber berichten, kann es dann auch mal ganz humorvoll und freudig werden. Ich erinnere an die Fußballweltmeisterschaften, wo Sie in Brasilien gewesen sind, wo man Sie als begeisterten Journalist und Korrespondent gesehen und gehört hat, dass wird Ihnen aber auch zum Teil vorgeworfen. Sie haben mir vorher erzählt, in einem Beitrag hat man Ihnen attestiert, Sie wirken wenig glaubwürdig wegen dem, weil Sie zum Teil Humor zeigen.
Ja, das hat irgendein Journalist geschrieben, also das darf man nicht zu ernst nehmen. Aber es ist natürlich so, dass wenn in der Schweiz jemand Humor hat und Sprüche macht, dann gilt er eigentlich als nicht so seriös. Zu England ist echt das Gegenteil. Der Humor hat, wie zum Beispiel, das beste Beispiel ist der Stadtpräsident von London, der Boris Johnson, der dauernd Sprüche macht. Also es ist ein Qualitätsmerkmal und durchaus ein Merkmal für Seriosität. Also da gibt es einen interessanten kulturellen Unterschied zwischen der Schweiz und England.
Und Sie fühlen sich pudelwohl in England, weil das auch das Land des Fußballs ist und Sie sind ein grosser Fußballfan.
Ich bin ein grosser Fan von Humor und von Fußball. Das trifft sich also gut.
Trifft sich bestens, oder?
Nein, das ist so. Ich bin ein grosser Fußballfan. Ich bin ein bisschen Fan von Arsenal. Das ist bei mir ganz in der Nähe. Und ich bin auch sehr glücklich, dass ich ab und zu über Fußball berichten kann.
Jetzt haben wir gerade von der Margret Siegfried ein Mail bekommen, Peter Balzli. Sie fragt, ob ich sie können fragen, wie man am besten zu einem ganz normalen, nicht Schwarzmarkt-Fußball-Ticket käme, wenn man in London ist. Sie hat es schon viel versucht, aber sie ist immer wieder gescheitert. Wie macht man das?
Das ist tatsächlich nicht einfach. Also wenn man ein Spitzenspiel will, dann muss man sehr früh reagieren. Aber was ich häufig mache, ich gehe Fulham schauen oder West Ham, Millwall, Leighton Orient oder zweite, dritte Liga. Und wenn man dort ins Internet, also gerade West Ham oder auch Fulham, ist erstens ein super Stadion, ein kleines, gemütliches Stadion. Man kann vor bis einen Meter ans Spielfeld her. Und ich empfehle sehr, ich bin zuerst mal dorthin, wo der FC Basel hat gegen Fulham gespielt. Sensationelles Spiel und seitdem gehe ich immer wieder dorthin, weil man so nach dem Spielfeld ist. Und über das Internet kann man die Billets haben. Es gibt ab 20 Pfund, das sind etwa 30 Franken.
Und an die kommt man her, wenn man schon in London selber ist, oder kann man die von der Schweiz aus via Internet
beides ist möglich. Also wenn es natürlich, wenn Fulham gerade gegen Chelsea spielt, das ist der Lokalrival, der wird sehr schwierig, aber probieren. Also, und nachher, das Problem ist, Schwarzmarkt ist verboten in England, aber trotzdem, also ab und zu, kann ich auch schon gemacht.
Aber das Land von der Wette, das ist wahrscheinlich ganz normal, oder? Dass man versucht, mit allem irgendwie Geld zu machen.
Unglaubliches Thema. Also wirklich Buchmacher in jeder Strasse, vor allem gerade in den armen Quartieren, wie dort, wo ich wohne. In meiner Strasse alleine gibt es 5-6 Buchmacher. Tottenham, der berühmt ist worden durch die Unruhe. Sicher 10-15 Buchmacher auf der High Street, also im Stadtzentrum. Überall wird gespielt, überall wird gewettet. Das ist unglaublich.
Peter Balz, ist ja noch ganz eine andere Seite, wo ich es gesehen habe. Bin ich erstaunt gewesen. Sie sind nämlich Delegierte vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Was ist da für eine Seite von Ihnen, die zum Tragen kommt?
Das war ein Jugendtraum von mir, das mal zu machen. Und ich war dann beim Timeout im Fernsehen und man hat das dann zumal bis 35 können machen. Und dann habe ich mich dort beworben. Ich war ein Jahr im Bürgerkrieg im Norden von Sri Lanka. Ganz intensive, schwierige Zeit. Habe nachher nach nur einem Jahr aufgehört. Ich wollte eigentlich ein bisschen länger machen, aber das war sehr stressig. Das Gute daran, ich habe beim Ausbildung ins Rote Kreuz meine Lebenspartnerin lernen können. Bin also am IKRK ewig dankbar.
Aber Sie sind noch nicht verheiratet, wenn Sie
leben? Nein. Ja. Meine Partnerin wohnt in Bern, ich in London und wir reisen beide ziemlich viel.
Das ist nicht gerade die richtige Anlage, um vielleicht eine Familie zu gründen. Haben Sie es vor noch vielleicht mit 47?
Ja, ist ein bisschen spät, aber jetzt ziehe ich sicher, also wenn Sie mich laden, ziehe ich nachher, wenn ich anderthalb Jahre zurück in die Schweiz komme, werde ich Bären einziehen. Ja, freue mich sehr.
Jetzt haben Sie Paris als Korrespondent können erleben, Frankreich uns nachgebracht, jetzt im Moment in England. Kommt nachher noch eine dritte Tranche als Korrespondent in einem anderen Land?
Nein, das ist im Moment so geregelt, dass man nur zwei Auslandposten machen kann. Aber ich könnte vielleicht mal als Freien noch, oder vielleicht, was mich noch interessieren würde, wäre mal Bern oder Genf-Korrespondent. Der könnte in beiden Orten die Sprache schon.
Und ich denke, mit diesem Rucksack sind Sie gut gerüstet für so eine Aufgabe.
Ich hoffe es. Mal schauen, was die Zukunft bringt.
Danke vielmals, Peter Balzli. Wir können mit Ihren Augen, mit Ihren Ohren ein bisschen mitbekommen, wie das in England geht, wie Sie arbeiten. Jetzt, morgen im Treffpunkt ist Barbara Lütti, die Fernseh-China-Korrespondentin dran, die ein riesiges, riesiges Land muss beobachten und uns darüber erzählt. Was für eine Frage hätten Sie an Sie?
Also was mir, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber was mich wahnsinnig gewundert nimmt, wir sehen Chinesen immer beim Arbeiten, im Verkehrsstau, beim Einkaufen auf dem Markt. Wir nehmen Wunder, was machen Chinesen, wenn sie Freizeit haben. Ich sehe es etwa beim Buchmacher in meiner Strasse, hat es viele Chinesen, die um Geld spielen. Was machen Chinesen, wenn wir auf dem Sonntagsspaziergang sind oder in der Party liegen? Wie entspannt sich ein Chines, würde mich interessieren.
Barbara Rütti, Kinokorrespondentin vom Schweizer Fernsehen, wird Ihnen das morgen in der ersten Stunde Treffpunkt zwischen 9 und 10 beantworten. Und wenn sie es Wunder nimmt, was wir gestern und heute für Korrespondenten gehabt haben, was die sehen, wenn sie aus dem Fenster schauen, gehen Sie schnell aufs Internet drs1.ch. Jeder hat so ein Foto geliefert. Oder Sie können auch unser Länderquiz machen, drs1.ch. 8 Fragen beantworten und pro Tag 2 Tickets gewinnen für Swiss Awards vom 14. Januar. Das ist eine Fernsehshow. Peter Balzli, grazie mille, merci vielmals und einen schönen Tag.
Danke euch für die Einladung. Schönen Tag.
Tell her anyway. We'll be right back.
Tracy G. Rollers, wie kann man den Jahresanfangsblues vertreiben? Eine Antwort gibt meine Kollegin Joëlle Behler im Ratgeber nach der Elfe.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.